Tag, meine Damen und Herren. Wir machen jetzt weiter mit dem Vortrag von Ernst Klee. Ich freue mich, mich Ernst Klee ankündigen zu können. Er ist Filmautor und Buchautor und spezialisiert auf die Geschichte des Nationalismus. Ernst Klee.
Das war wirklich erfreulich kurz. Die Rassenhygiene, oder anders formuliert, die Hauptstadt ist Berlin gewesen, schon vor den Nazis. Denn hier war das Zentrum der Rassenhygiene, auch Erbbiologie genannt. Und die Rassenhygiene diente dazu, Herrschaft zu legitimieren von Weißen über Schwarze, von Männern über Frauen und von angeblich Hochwertigen über Unterwertige. Das Institut für Anthropologie, menschliche Erblehre und Eugenik wurde 1927 in Berlin gegründet. Die Nazis brauchten dieses Institut zur Schulung von Ärzten und Funktionären bei der Ausmerzung angeblich Erbkranker, zur gutachterlichen Unterscheidung von Juden und Arien und zur Legitimierung. Am Kaiser-Wilhelm-Institut für Anthropologie arbeiteten von Anfang an nur Mitarbeiter, die 1933 nicht als politisch andersdenkend oder als Nicht-Arier entlassen werden mussten. Das Institut war schon immer judenrein. Der Leiter des Instituts war Eugen Fischer, der im März 1933 den Aufruf der Berliner Hochschullehrer für Adolf Hitler im Völkischen Beobachter veröffentlicht hat. Er wird im Mai 1933 Rektor der Universität, das heißt, er ist zuständig für die Entlassung der jüdischen Kollegen. Und Max Planck, der Präsident der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, nachdem die Max-Planck-Gesellschaft jetzt, bekennt 1933 gleich mehrfach, dass man sich der nationalen Regierung voll zur Verfügung stelle. Max Planck an den Reichsinnenminister: Dem Herrn Reichsminister des Inneren beehre ich mich ergebenst mitzuteilen, dass die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften gewillt ist, sich systematisch des Reiches hinsichtlich der rassenhygienischen Forschung zu stellen. Die Nazis brauchten dieses Institut und vor allem Eugen Fischer als ein international bekannter Forscher. Arthur Gütt, das ist der Mann, der verantwortlich war, das Sterilisierungsgesetz durchzubringen. Der war auch gleichzeitig Kuratoriumsmitglied dieser Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft. Es war im Einzelfall Differenzen mit Eugen Fischer, aber er begründete dies. Eine Zusammenarbeit erscheint gleichwohl unumgänglich, da an seinem Institut zurzeit keine andere Anstalt als gleichwertig an die Seite gestellt werden kann. Auch werden dessen Einrichtungen und Lehrkräfte für die einschlägige Ausbildung von Amtsärzten und Ärzten, Durchführung des Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses dringend benötigt. Ich erzähle es deshalb, weil wir das, was geschehen ist, nicht auf die Psychiatrie reduzieren können. Der Rahmen ist viel größer. Es hat 1934 an diesem Kaiser-Wilhelm-Institut in der ein rassenhygienischer Jahresärztekurs begonnen. Dort wurden die Ärzte indoktriniert für ihre spätere Tätigkeit. Und einer der ersten Teilnehmer war Georg Renno. Macht Karriere als Vergasungsarzt in der Vergasungsanstalt Hartheim. Eugen Fischer dankte hier den Nürnberger Rassegesetzen, also dem Verbot von Ehe und auch rein Liebe zwischen sogenannten Deutschblütigen und Nicht-Ariern. Eugen Fischer dankte Hitler nach diesen Rassengesetzen. Hitler deshalb, weil er nun den Erbforschern ermöglicht hat, Ergebnisse dem Volksganzen praktisch dienstbar zu machen. Und diese Leute haben sich sehr früh in den Dienst der nationalsozialistischen Vernichtungspolitik gestellt, sei es als Richter am Erbgesundheitsgericht oder als Experten der Reichsstelle für Sippenforschung, wo sie über Leben und Tod von Menschen entscheiden, die einen als deutschblütig, die anderen als Juden oder Zigeuner deklarierten. Dieses Berliner Institut hat den Nazirassismus ein wissenschaftliches Gewand gegeben. Das ist ganz interessant. Die Leute, die dort sind, die haben sich ja nicht erst mal als Nazis begriffen. Und deshalb haben sie auch erst sehr spät, nämlich 1939, um die Gunst nachgesucht, NSDAP-Mitglied zu werden. Und einige Parteistellen äußerten sich auch kritisch. Das Ganze wurde dann von Himmler entschieden, der sagte, dass wir nicht einerseits die Kraft dieser beiden Männer, also da geht es um Eugen Fischer und Fritz, zur wissenschaftlichen Untermauerung für die Partei benutzen können und sie andererseits aber als Parteigenossen ablehnen. Diese Wissenschaftszentrale des Rassismus arbeitete wiederum mit der Stelle zusammen, mit der Kriminalbiologischen Institut der Sicherheitspolizei, die die Zigeuner, ich sage das in der Sprache der Zeit, erfassten, die Zigeuner sterilisierten, Zigeuner aus der Wehrmacht entließen und sie schließlich ins KZ deportierten. Ein anderes Institut, das in die Vernichtung der Nationalsozialisten unglaublich tief verwurzelt war, war das Kaiser-Wilhelm-Institut, Max-Planck-Institute, das Kaiser-Wilhelm-Institut für Hirnforschung. Dieses Kaiser-Wilhelm-Max-Planck-Institut arbeitete mit der Berliner Euthanasiezentrale in der Tiergartenstraße 4 geradezu einzigartig zusammen. Der zentrale Verwerter der Gehirne ermordeter Menschen war Julius Hallervorden. Hallervorden, 1982 geboren, also das heißt, er war nicht mehr der Jüngste, er war nicht einer von diesen jungen, karrieregeilen Leuten und arbeitete über Jahrzehnte in der Landesheilanstalt Landsberg an der Warthe. Seine Aufgabe war es, für die Provinz Brandenburg die Leichen zu sezieren. Hallervorden bis heute als anerkannter Fachmann und vor allem als Integer. Und alle sagen übereinstimmend, er sei kein Nazi gewesen. Jedoch, er ist 1933 förderndes Mitglied der SS geworden. Er hat das Nazifizierungsverfahren dann so begründet, ich lese das mal vor. In dieser Zeit, also 1933, kamen zwei SS-Männer zu mir und suchten mich als förderndes Mitglied zu gewinnen. Ich lehnte dies zunächst ab. Aber sie kamen nach einigen Tagen wieder und überredeten meine Frau, als ich krank im Bett lag. Von dem Sinn und der Bedeutung der SS hatte ich selbst rechte Vorstellung. Ein deutscher Wissenschaftler nach 1945, schuld war die Ehefrau und von der SS hat er nichts gewusst. Nachdem Hallervorden förderndes Mitglied der SS geworden war, ist er dann in den Reichsbund deutscher Beamter eingetreten, sobald es verlangt wurde. Danach zahlte er Beiträge für die NS-Volkswohlfahrt. Danach wird er Mitglied der NSDAP. Hallervorden wörtlich, so trat ich 1938 als Anwärter ein, erhielt die Mitgliedskarte Nummer 5.703.452, jedoch erst im März 1939. Ich habe mit vielen Leuten gesprochen, die ihn noch gekannt haben, und die haben mir ihn immer als aufrechten Ostpreußen geschildert. sein Entnazifizierungsverfahren liest, wirkt es eigentlich nicht so. Er sagte nämlich, er habe das Parteibuch nicht erhalten und auch den Eid auf Hitler als Parteimitglied nicht geleistet. Das kann er Leuten wie uns weismachen. Nur damals wusste jeder, dass er den Hitler schon 1933 als Beamter geleistet hatte. Er hat auch Parteiversammlungen, der Unpolitische, besucht. Gleichwohl bezeugte der Psychiater Friedrich Baumann, gegen die NSDAP verhielt er sich ablehnend. Nun ist Baumanns Zeugnis nicht so viel wert, denn er war Landesmediziner Brandenburg und damit selber Bestandteil und Organisationsteil der Euthanasie. Hallerfortens Beitritt zur NSDAP korrespondiert mit seiner Karriere. Er wird nämlich 1938 Abteilungsleiter am Kaiser-Wilhelm-Institut für Hirnforschung und er wird von Hitler zum Professor ernannt. Es sind übrigens viele von Hitler zum Professor ernannt worden und nach 1945 auch Professor mit dem Titel. Hallerforten kooperiert mit der zentralen Kindermordstätte der Nazizeit, der Anstalt Brandenburg-Görden, ja nicht so weit von hier entfernt. Er errichtet dort eine Außenstelle des Kaiser-Wilhelm-Instituts für Hirnforschung und sorgt dafür, dass behinderte Kinder, die ihn wissenschaftlich dorthin verlegt wurden und vor der Ermordung durchuntersucht werden. Die Verarbeitung der ermordeten Kinder ist Aufgabe von Werner Joachim Eicke. Den habe ich noch kennengelernt. Er war dann später Klinikdirektor der Psychiatrie in Marburg. Eicke hat über seinen Chef im Entnazifizierungsverfahren gesagt, besondere ämte bei ihm das Vorgehen gegen die Geisteskranken. Er war ein entschiedener Gegner der Euthanasie. Hallerforten, der Widerstandskämpfer, der Gegner, war im Frühjahr 1940 einer von etwa 40 Teilnehmern einer Tagung der Euthanasiezentrale, wo nicht ein Mord informiert wurde, sondern die Leute auch in ihre Aufgaben eingewiesen wurden. Und ein Punkt war die Erhaltung und pathologische Untersuchung von wertvollen Gehirnen für die wissenschaftliche Forschung. Deshalb ist auch in jeder Vergasungsanstalt neben dem Gasraum ein Seziertisch zu finden. Und zwar ganz früh. Dämpfen und Behinderten dauert erst wenige Wochen. Da beschweren sich deutsche Ordinarien darüber, dass man die Kranken einfach umbringt, ohne sie vorher wissenschaftlich das Ganze auszuwerten und die Gehirne zu verwerten. Hallerforten ist am 28. Oktober 1940 in der Vergasungsanstalt Brandenburg, die im Gegensatz zu der anderen von mir genannten, mitten im Stadtzentrum liegt. Nach dem Krieg haben ja alle Leute erzählt, sie haben nichts gewusst, nichts gesehen und nichts gehört. In Brandenburg war die Vergasungsanstalt mitten in der Stadt. Und die Leute haben sich darüber dann Beschwerstigungen beim Verbrennen der Leichen. Das hat man dann der Bevölkerung abgenommen, hat die Leichenverbrennung außerhalb gelegt. Am 28. Oktober 1940 ist Hallerforten selbst in der Vergasungsanstalt, wo wissenschaftlich ihn interessierende Kinder ermordet werden. Und Hallerforten nimmt die Sezierungen an Ort und Stelle der Anstalt vor. Es gibt kein Dokument, dass dieser aufrecht geschilderte Mann jemals reflektiert hätte, was er getan hat, wo er mitgeholfen hat. Er hat nie darüber geredet, hat sich geweigert, über die zu reden, obwohl damals diese Dinge, die ich hier vortrage, noch gar nicht bekannt waren. Hallervorden hat insgesamt mehr Gehirne bekommen, als er damals verarbeiten konnte. Deshalb schreibt er am 12. August 1941 an seinen Chef Hugo Spatz, ein berühmter Hirnforscher: Ich habe sehr schöne Gehirne bekommen, jedenfalls bemühe ich mich möglichst für die fernen besseren Zeiten. Wir müssen, glaube ich, immer bedenken, wir sehen den Nationalsozialismus als eine Zeit der Unterdrückung und der Verfolgung. Für diese Wissenschaftler war es eine Zeit ungeahnter Möglichkeiten. Sie hatten Macht wie niemals zuvor und danach in ihrem. Und es geht nie darum, für Menschen etwas zu tun, Heilmittel zu finden, sondern es geht um Karriere und Wissenschaft. Es gab zwei universitäre Zentren der Ermordung von Kindern und der Auswertung dieser Kinder und Universität Heidelberg. Und in den Akten, den gesäuberten Akten, muss man sagen, dieser Kinder kann man einen Vordruck finden, der heißt Akteninhaltsverzeichnis. Und dann sieht man, dass diese Kinder, deren Ermordung beschlossen ist, mit allerhöchstem Aufwand in einer Zeit wie 1943, als sie immer schlechter wird, der Krieg sich abzeichnet, dass er verloren sein wird, werden diese zum Tode bestimmten Kinder durchuntersucht. Ich lese es vor. Analysiert werden Urin, Blutsaft, Blutbild, Blutkonstante, Liquor. Stoffwechseluntersuchungen, EKG, Röntgenaufnahmen von Brust und Scintigraphie, das heißt also, man tut Rücken, Gehirn, Flüssigkeit entziehen und dafür Luft einblasen, um röntgen zu können. Es wird fotografiert, der Kopf von vorn schräg, seitlich, der Körper, die Ohren, die Hände, Füße, Bewegungsaufnahmen werden gemacht. Dann kommen anthropometrische Vermessungen, es folgen Tests und Intelligenzprüfungen, es wird eine Sippentafel angelegt, Börige abgefragt und am Ende steht der Sektionsbefund und der Sektionsbefund des Gehirns. Das war in Augen der Täter ideale Forschungsmöglichkeiten. Man konnte sich seine Objekte aussuchen, durchuntersuchen, töten und dann die Untersuchungen vornehmen zur Kontrolle, die man brauchte. Es war eine Forschung, die ich als bioethisch bezeichnen möchte, weil die Ethik absolut untergeordnet ist der Biologie und dem biologischen Ablauf. Auch in der Mordanstalt Egelfing-Haar, das ist bei München, gab es eine eigene Prosektur, wie man diese Leichenaufschneiderei da nennt, wo man eine Prosektur des Kaiser-Wilhelm-Instituts für Psychiatrie, wo man die Körper der ermordeten Kinder auseinandernahm. Diese Leute haben den Massenmord als Erntefest erlebt und es muss eine rauschhafte Zeit gewesen sein. Man hat dies sogar im offiziellen Jahresbericht des Kaiser-Wilhelm-Instituts für Psychiatrie 1942-43 so formuliert: Als seltenes und wertvolles Material zur Frage der frühkindlichen Hirnschäden bzw. der angeborenen Missbildungen gewonnen werden, dessen Bearbeitung größtenteils das Hirnpathologische Institut übernahm. Es sind Wissenschaftler, die sich an den schönen Gehirn freuen. Und es gibt ein Buch mit über 1000 Seiten der Max-Planck-Gesellschaft zum 75-jährigen Jubiläum über die Kaiser-Wilhelm-Max-Planck-Gesellschaft. Und da wird genau dieser Vorgang mit der Vereinnahmung der Gehirne ermordete, wird in dieser Aufarbeitung zum 75. Geburtstag der Max-Planck-Gesellschaft, ich lese es wörtlich vor, die massenhafte Tötung von Geisteskranken öffnete auch der Hirnanatomischen Abteilung des Kaiser-Wilhelm-Instituts für Psychiatrie sowie dem Kaiser-Wilhelm-Institut für Hirnforschung neue Forschungsmöglichkeiten. Diese Geschichte hat Zeit ein Journalist aufgegriffen und daraufhin hat die Max-Planck-Gesellschaft, das spielt im Jahre 1974, vertreten durch Adolf Butenandt, den Nobelpreisträger, gerichtlich die Behauptung verbieten lassen, Institute der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft hätten im Rahmen der Euthanasie Hirnforschung betrieben. Ich erwähne, die Menschen begreifen sich als die Elite der Wissenschaft, als die Elite der Forschung und sie unterscheiden sich in der Aufarbeitung nicht von anderen Nazi-Gehilfen. Zunächst wird geleugnet, schließlich wird zugegeben, was nicht mehr zu leugnen ist, und danach steht Verharmlosen und Ablenken an. Der wichtigste Psychiater des Dritten Reiches war Ernst Rüdin. Er hat nahezu alle wichtigen Posten besetzt. Rüdin hatte die deutsche und die Schweizer Staatsbürgerschaft. Er war von Haus aus Schweizer. Er war ab 1933 Obmann der Arbeitsgemeinschaft für Rassenhygiene und Rassenpolitik des Sachverständigenbeirats für Bevölkerungs- und Rasseninnenministerium. Das heißt, er war für alle diese Gesetze wie Sterilisierungsgesetze und so weiter zuständig. Rüdin hat im November 1935 Hitler versichert, seine Forschung stets so zu gestalten, dass ihre Ergebnisse zur immer festeren Grundlage für den weiteren Ausbau und die Verwirklichung ihres Rassen, also ihres großgeschrieben, was an Hitler geschrieben ist, hygienischen Programms im deutschen Volk beizutragen. Rüdin gelingt 1937 die Aufnahme in die NSDAP. Er hat zusammen mit dem Rassenhygieniker Plötz 1938 im Archiv für Rassen- und Gesellschaftsbiologie, das war die Zeitschrift der Deutschen Gesellschaft für Rassenhygiene, den ausländischen Kollegen die Errungenschaften des neuen Deutschlands beschrieben, das heißt also Sterilisierungsgesetz, Ehegesundheitsgesetz sowie die Nürnberger Rassengesetze. Und dann schreiben beide an die ausländischen Kollegen wörtlich: Alle diese Gesetze haben Ströme von wohltätigen Wirkungen aus ihrer Anwendung im Volk aus sich hervorgehen lassen, Wirkungen, die sich in ihrer vollen Kraft erst in der nahen und besonders in der fernen Zukunft entfalten werden. Am 65. Geburtstag verleiht ihm Hitler die Goethe-Medaille für Kunst und Wissenschaften. Er ist auch sonst reich geehrt worden. Den Zweiten Weltkrieg hat er bedauert, wie alle Rassenhygieniker das müssen, weil besonders tüchtige junge Menschen zu Beginn der Fortpflanzungszeit vernichtet werden. Sie haben aber klar gleichzeitig gesagt, dass die Menschen Werte, Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit sich stündlich als naturunwahr erwiesen hätten. Das heißt, man hat so die Okkupation fremder Länder begründet. Ernst Rüdin hat zum 10. Jahrestag des Nationalsozialismus fast, es ist eine Hymne auf die Nazi-Vernichtungspolitik. Rüdin rühmt Himmler für den entscheidenden Schritt zur genialen rassenhygienischen Tat. Er rühmt Himmlers Heiratsbefehl für die SS, das heißt die Wahl der Ehefrau nach rassischen Gesichtspunkten, und er rühmt das Sterilisierungsgesetz, das der Unterbringung schwerkranker Menschen Schranken auferlegte. Und er rühmt die Nürnberger Rassengesetze, die Verhinderung weiteren Eindringens jüdischen Blutes in die deutsche Erbmasse. Und er rühmt dann zum Schluss die Bekämpfung parasitärer, fremdblütiger Rassen, wie der Juden und Zigeuner. Er tut dies zu einem Zeitpunkt, nämlich Januar 1933, als die Judenvernichtung auf ihren Höhepunkt erreicht. Rüdin war, das wird aus den wenigen Sätzen deutlich geworden sein, nicht irgendein, sondern der Nazi-Psychiater. Und die Schweiz hat ihm im Mai 1945 das Bürgerrecht entzogen. Und die Amerikaner haben ihn Dezember fünfmoniert. Er wird aber im August 1946 krankheitshalber entlassen. Und die Freilassung verdankt er vor allem Max Planck, der ihm bescheinigt, dass er sich niemals in seiner wissenschaftlichen Arbeit durch politische Motive hat beeinflussen lassen. Max Planck war ein, der in seinem Rassenwahn Menschen wissenschaftlich der Vernichtung zugeführt hatte. Rüdin stirbt im Oktober 1942. Der Todesanzeige des Max-Planck-Instituts für Psychiatrie wird er als einer der hervorragendsten Begründer der genetischen Forschung in der Psychiatrie gewürdigt. Und sein Nachfolger, Willibald Scholz, auch ein berühmter Hirnforscher, am 3. November 1962 an den Dekan der Medizinischen Fakultät München: Der Verstorbene hat sich durch die Verhinderung der Politisierung unserer Forschungsanstalt unvergessliche Verdienste erworben. Willibald, Grund zu dieser Geschichtslüge, denn er hat die Gehirne der ermordeten Kinder aus Egelfin, Haar und Kaufbeuren verarbeiten lassen. Es gibt einen Psychiater, an dem wir die Verlogenheit der Aufarbeitung und die Nichtachtung der Opfer recht gut sehen, Psychiater Werner Villinger. Villinger wird 1946 Ordinarius in Marburg. Und er übersteht das Entnazifizierungsverfahren mit Bravour. Prorektor Emil Baller, der heißt so, Professor für Altes Testament und ehemals SA-Reserve, legt Entnazifizierungsverfahren eine Legendensammlung vor, die als Gutachten der Philipps-Universität bezeichnet wird. Ich zitiere Baller. Baller über Villinger. Er schritt hinaus zu bewussten Widerstandshandlungen gegen NS-Grundsätze und NS-Befehle, nahm sich vor Guten an. Ich kenne keinen Nazitäter, der sich nicht der Juden angenommen hätte, Juden gerettet hätte. Mit diesem Zeugnis mag auch Villinger nicht zurückstehen und erklärt sich selber zum Judenfreund, zum Sterilisierungs- und Euthanasie- und Nazi-Gegner. In der Entnazifizierungsakte ist die Spruchkammer am meisten beeindruckt von dem guten Arzt des Helmut Erhard. Den kenne ich auch noch, weil ich in Marburg studiert habe. Helmut Erhard, ja, wie soll ich das formulieren, hat mich deshalb immer beschäftigt, gesagt hat, eine Entschädigung oder Wiedergutmachung von Opfern der Nazi-Euthanasie oder Sterilisierung bedeute eine Verhöhnung der echten Wiedergutmachung. Und ich habe, Herr Erhard gehört zu denen, ich bin ja ein geduldiger Mensch, gehört zu denen, die ich fast 20 Jahre hinterher forsche. Und er ist vor, er ist jetzt tot, er ist also 2 Jahre davor aus der Wohnung ausgezogen, hat diesen Seniorensitz übergesiedelt und hat einer Person seines Vertrauens die letzten Unterlagen aus der Nazi-Zeit vernichten anvertraut in einer Plastiktüte. Und diese Plastiktüte war 14 Tage später bei mir. Deswegen kann ich viele dieser Dinge so auch jetzt erzählen. Also, er hat bescheinigt seinem Chef, früheren Chef Villinger, dass er die von der Partei geforderte stets energisch bekämpft habe. Und Villinger wird auch folgerichtig als entlastet entnazifiziert. Dieser Helmut Erhard, der ist 1914 geboren, war von 1940 bis 1945 Assistent und Abteilungsarzt bei Villinger an der Nervenklinik in Breslau gewesen. Und er hat bei seiner eigenen Entnazifizierung Kommen angeben müssen. Das waren im Jahre 1940 2000 Mark, 1941 3000 Mark, 1943 verdoppelt sich das Einkommen auf 6000 Mark. Das kommt daher, dass Erhard zusätzliche Einnahmen hat als Gutachter. Er gutachtet für die Sterilisierungsgerichte, erstattet Gutachten für Gerichte, auch für ein Sondergericht. Sondergerichte sind zur Aburteilung politischer Gegner da gewesen und zumindest einmal auch für den Volksgerichtshof. Aber immer, so Erhard, zum Schutze der Angeklagten. Und er hat behauptet, in dem Entnazifizierungsverfahren aktiv gegen den Nationalsozialismus gewirkt zu haben. Die erste Begründung: Er war führendes Mitglied der katholischen Studentenverbindung Alemannia in München. Die zweite Begründung: Er hat die auf falschen Maßnahmen des Nationalsozialismus auf dem Gebiet der Eugenik und Bevölkerungs aktiv bekämpft durch seine Gutachtertätigkeit. Der Aussage dürfen wir allerdings wirklich misstrauen, denn an den Sterilisierungsgerichten wurden nur Gutachter beschäftigt, die auf dem Boden des Nationalsozialismus, so hieß das damals. Heute stehen sie woanders. Und Erhard wurde, wie man den Einkommensangaben entnehmen kann, ja oft als Gutachter eingesetzt. Und wäre er ein eugenischer Widerstandskämpfer gewesen, wäre er ja kaum mit immer neuen Gutachten beauftragt worden. Und Stutzig macht weiterhin, dass Erhard behauptet, er sei nicht mit gewesen. Er hat aber die Aufnahme 1937 beantragt und die Mitgliedskarte auch bekommen. Sein Chef Villinger, die beiden, die waren schicksalsmäßig, weil sie ja immer gegenseitig ihre Unschuld bezeugten, richtig miteinander verkettet. Villinger hat am 2. Mai 1907-maligen Assistenten eine eidesstattliche Erklärung geschrieben, wonach Erhard an der Klinik aktiven Widerstand gegen den Nationalsozialismus geleistet hat. Er hat allerdings nicht genau erläutert, worin denn dieser Widerstand bestanden habe. Er hat gesagt, überhaupt habe die Tätigkeit in einer Nervenklinik viele Angriffspunkte geboten. Um die Verlogenheit dieser Debatte zu begreifen, muss man, dass Werner Villinger ab dem 28. März 1941 von der Euthanasiezentrale in der Tiergartenstraße 4 als Gutachter geführt wurde. Und die Aufgabe der Gutachter war es, Menschen für die Gaskammer zu selektieren, nach Meldebögen. Und die Verlogenheit zeigt sich auch da, dass Werner Villinger in sehr aggressiver Weise die Patienten, die ihm untergeordnet waren, hat sterilisieren lassen. Villinger war vorher in Bethel Chefarzt gewesen. Er hat dort gnadenlos Sterilisierungsanträge. Und wie er einmal sehr schön formuliert, diesen Satz, den werde ich nie vergessen: Er hat auch ausländische Patienten sterilisieren lassen. Das ging nach dem Gesetz eigentlich gar nicht. Und er hat gesagt, sie haben nur eine Ausnahme gemacht, nämlich bei einem Jungen aus Braunau, dem Geburtsort Hitlers. Wissenschaft. Helmut Erhard hat kontinuierlich Karrieren. Er wird Privatdozent bei Villinger, Oberarzt, außerplanmäßiger, außerordentlicher und schließlich ordentlicher Professor. Von 1966 bis 1982 ist er Direktor des Instituts für Gerichtliche und Sozialpsychiatrie. Und das Landgericht Frankfurt berief ihn, ausgerechnet ihn, als Gutachter gegen Vergasungsärzte, Euthanasieärzte. Glauben wir Erhards Angaben, hat er vor 1945 zugunsten von Sterilisierungsopfern gewirkt. Dann war allerdings Schluss. 1963 meinte er in einem Gutachten für das Bundesfinanzministerium, eine Entschädigungsregelung für die Sterilisierten würde in vielen Fällen, was ich vorhin schon sagte, zu einer Verhöhnung des echten Gedankens der Wiedergutmachung führen. 10 Jahre später behauptete er, die Autoren des Sterilisierungsgesetzes seien bekanntlich keine Nazis gewesen. Die Autoren des Sterilisierungsgesetzes waren der SS-Gruppenführer Gütt, der Nazi-Psychiater Rüding und der SS-Sturmbannführer Röttge. 14 Jahre später behauptete Erhard, viele Zwangssterilisierte hätten den Eingriff längst vergessen. Zitat: Man will sie jetzt darüber aufklären, dass man ihre Menschenwürde verletzt habe. Erhard hat von seinen Tagungsreisen die eigens gedruckten Speisekarten aufbewahrt. Im Juli speist er zum Beispiel im Excelsior Hotel Ernst in Köln. Ich darf es mal vorlesen. Vorspeise, Cocktail von Hummer Scampis mit Melone. Es folgt geeiste Consommé, Matrilen. Dann wird eine gespickte Rehkeule gereicht und abgeschlossen wird mit Sorbet von frischen Erdbeeren. Die Getränke hängen trocken vorneweg. Ein filzener Herrenberg-Kabinett schmückt. Zum Schluss wird ein Original-Schweizer Birnenbrand, ein Schwarzwälder Kirschwasser oder ein René Martin gereicht. Helmut Erhard gönnte gedemütigten Sterilisierungsopfern kein Pfennig Entschädigung und sammelte zugleich die Belege feudaler Bewirtungen auf Kongressfahrten. Sonst brauchte man von ihm nicht zu reden, repräsentierte die deutsche Psychiatrie auf vielfältige Weise und wurde vielfach geehrt. Er wurde so viel geehrt und hatte so viele Posten inne, dass ich die innerhalb der Redezeit hier nicht alle vorlesen kann. Einige Beispiele genügen. Von 1966 bis 1969 stellvertretender Präsident der Deutschen Gesellschaft für Sexualforschung. Ab 1909 wissenschaftlichen Beirat der Bundesärztekammer. 1969 Präsident der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Nervenheilkunde. 1970 Präsident der Europäischen Liga für psychische Hygiene, 1972 Präsident der Gesellschaft für die gesamte Kriminologie, von 1970 bis 1983 Landesarzt für Behinderte in Hessen, 1977 bis 1983 im Bundesgesundheitsrat, 1986 Verleihung der Paracelsus-Medaille, das ist die höchste Auszeichnung der deutschen Ärzteschaft. Er war Mitglied des Beirats für seelische Gesundheit der Weltgesundheitsorganisation, des ethischen Komitees und der forensischen Sektion des Weltverbands für Psychiatrie, zuletzt Ehrenmitglied. Zum Schluss. Ein Sinto, der 1943 von Wehrmachtseinsatz weg nach Auschwitz verschleppt worden war, wird 1957 in der Marburger Universitätsnervenklinik in einem Entschädigungsverfahren begutachtet. Ich zitiere: In psychischer Hinsicht fand sich kein Anhalt für eine krankhafte Störung oder Beeinträchtigung, insbesondere Anhalt für eine ernsthafte oder schwerwiegende Neurose im Sinne Erlebnisverarbeitung, die eventuell mit der im Jahre 1944 durchgeführten Sterilisation oder ihren Folgen bzw. mit den während der Haftzeit erlittenen Traumen in Verbindung gebracht werden könnte. Weiter heißt es im Gutachten, schon aus der Lage ist unwahrscheinlich, dass bei Herrn die Sterilisierung zu einer Konflikt Reaktion in ehelicher Hinsicht geführt hat, weil bei seiner Ehefrau eine ähnliche Operation durchgeführt worden ist. Der Auschwitz-Überlebende wurde nicht nur sterilisiert, in Auschwitz waren Mutter, Sohn und 3 Geschwister ermordet worden. Adam Strauß, Vorsitzender des Verbands Deutscher Sinti und Roma in Hessen, hat das Gutachten über seinen Onkel 1993 auf der Gedenkveranstaltung zum 50. Jahrestag der Deportation Marburger Sinti und Roma nach Auschwitz öffentlich vorgetragen. Und er hat die Namen genannt. Klinikchef war Werner Villinger und das Gutachten von Helmut Erhard. Es gibt Themen, die sind schier unerträglich, weil wenn ich anfange darüber nachzudenken, über Gerechtigkeit und Menschenwürde, kann man leicht selber wahnsinnig werden, wir kriegen es nicht in Deckung. Und hier haben Menschenwissenschaft Opfer des Nationalsozialismus in einer Weise verhöhnt und dies noch als wissenschaftliche Gutachten ausgegeben. Es ist praktisch nicht zu ertragen, aber es ist so. Danke.